in die U-Bahn gehen, kotze ich gleich. Das muss der Mann fürs Leben sein.
What am I doing here? So, am I crazy?
Da war ich schon heartbroken.
Ja, grenzwertig.
Manchmal geht man nach Hause und denkt, oh shit.
Hallo und herzlich willkommen bei Pauli Hoch 2, dem Podcast, in dem zwei Freundinnen mit scharfer Zunge und noch schärferen Stories über Liebe, Sex und Dating reden. Ich bin Pauline, Ex-Model, Adult-Business-Unternehmerin, Vice Industry Consultant und frisch geschieden.
Und ich bin Paulita, Pornoregisseurin, Produzentin, Performerin, pansexuell und pervers. Wir reden über alles, was geil ist oder schief läuft.
So, ich habe heute ein Thema mitgebracht, womit, glaube ich, schon viele von uns zu tun hatten. Und zwar Künstler-Daten. Deshalb heißt unsere Folge Dating Muse.
Oh je. Schwieriges Thema.
Ja. Ich habe ein paar Facts dazu mitgebracht. 72% der Kreativen haben einen unsicher vermeidenden Bindungsstil.
Ja.
Bei der allgemeinen Bevölkerung sind es nur 43%.
Oh wow, okay.
Also es ist schon überdurchschnittlich hoch bei Künstlern.
Ja, macht Sinn.
Dann wird angegeben, dass 68% der Künstler eine Partnerin als Inspirationsquelle suchen und nicht als gleichberechtigten Lebensgefährten.
Oh wow,
hart. Also wirklich eine Muse suchen und keinen Partner. Das finde ich richtig traurig. Jetzt kommt was noch Schlimmeres.
Oh, was kommt?
87% priorisieren ihr aktuelles Werk über Partnerschaft.
Ja, wobei? Traurig? Gut, aber man könnte sagen, also ich priorisiere manchmal meine Arbeit vor Partnerschaft.
Aber würdest du sagen, du machst das immer?
Nein, nicht immer. Also ich glaube, die Frage ist für mich so, was heißt priorisieren? Was heißt das?
Ich glaube vor allem, dass der Partner sich nicht priorisiert fühlt.
Okay, das ist natürlich kacke.
Dann gibt's noch einen Fact, und zwar das Durchschnittseinkommen von freischaffenden Künstlern ist 1.800 Euro im Monat.
Netto oder brutto?
Das weiß ich nicht, aber es ist beides wenig, oder? Relativ wenig.
Ja.
68% der Beziehungskonflikte drehen sich um Geld.
Oh, interessant. Sind ja meistens, also es sind ja FreiberuflerInnen, also es ist ist ja kein regelmäßiges Einkommen, sondern variiert. Und das ist ja immer, schafft ja immer prekäres Lebensgefühl. Ne?
Dann erwarten 58% der Künstler, dass die Partnerinnen Werke von ihm kaufen.
Was? Das verstehe ich nicht. Also die erwarten, dass die Partner
Kunst kaufen. Von sich, von einem selber.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich total.
Das glaubst du da?
Kann ich in meiner Geschichte nochmal drauf zurückkommen.
Oh wow, krass, aber das macht doch keinen Sinn. Man schenkt doch dann ein Werk, oder?
Ja, das würde ich als Partner erwarten, der einen Künstler datet. Ja,
ja,
das fände ich auch total romantisch.
Ja. Ist aber nicht so.
Dann gibt es noch einen Fakt, den ich auch spannend finde. Partnerinnen mit Festanstellung werden in 78% der Fälle im Künstlerinnenumfeld abgewertet.
Ah, interessant. So von wegen, ist nicht cool genug.
Ja.
So langweilig und safe und okay, interessant.
Aber ich glaube, vielleicht am Ende dann auch Neid, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht gut ankommt.
Ja. Aber ich glaube, das ist nicht nur bei, ich glaube, es gibt andere Subkulturen, wo so eine, ich sage jetzt mal, eine sichere, solide Festeinstellung als jetzt nicht so cool gesehen wird, ne?
Ja.
Ja, lustig.
Und warum ich dieses Thema ausgesucht habe, ist, ich habe meinen Künstler gedatet relativ lange. Und das ist eigentlich so eine tolle Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, dass ich immer dachte, das muss der Mann fürs Leben sein, weil es ist einfach mit das Romantischste irgendwie, was mir so passiert ist.
Wow, das natürlich ist wirklich viel gesagt.
Berlin romantisch, aber und zwar haben alle Frauen in meiner Familie eine Vespa. Wir lieben Vespa fahren. Und meine Schwester wollte dann auch eine und sie wollte eine rosane unbedingt. Wir haben bei Kleinanzeigen eine gefunden, genau die sie haben wollte. Dann sind wir nach Schmargendorf gefahren, um die zu
klingt gefährlich.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das liegt irgendwie. Wir sind da hingefahren, um diese Vespa anzugucken und zu kaufen im besten Fall. Und dann kommen wir da an und das ist so eine Großbäckerei, wo die so für ganz viele Backshops die ganzen Brötchen groß backen und dann kommen die in so LKWs rein und dann werden die zu den Bäckereien gefahren.
Ah ja, spannend.
Und wir fanden es so ein bisschen gruselig, aber wir hatten einen Kumpel dabei, der sich auskennt mit Motoren und so, der wollte dann die Vespa abchecken, ob die auch wirklich okay ist zu kaufen. Mhm. Deshalb waren wir nicht nur zu zweit. Und dann mussten wir klingeln über dieser Großbäckerei, mhm, in dem Gebäude, war dann so ein Klingelschild und da mussten wir klingeln. Und dann geht jemand ran und sagt so, ja, komm doch erstmal hoch. Und wir so, auf keinen Fall kommen wir hoch, du kommst runter. Weil der Roller steht ja auch irgendwo unten.
Ja.
Weil wir fanden so irgendwie das merkwürdige Setting, irgendwie ein komischer Ort einfach. Und dann ist er runtergekommen und dann haben wir ihn gesehen und wir waren sofort so, ah, okay, er ist einfach nur ein weirder Künstler-Typ und nicht gruselig, wirklich.
Wie sah er denn aus?
Beschreib ihn mal. Bisschen zerstreut, so. Bisschen blondierte Haare, überall Farbflecken, Klischee-Künstler-Look.
Okay, alles klar. Also so richtig Maler, klassischer,
ja,
Künstler.
Ja.
Okay.
Und dann hat er uns den Roller gezeigt. Meine Schwester ist Probe gefahren über diesen Backparkplatz zwischen diesen LKWs. Und dann meinte er so, jetzt kommt ihr aber mit hoch. Und wir waren immer so, warum will er eigentlich, dass wir die ganze Zeit mit hochkommen? Aber er wollte uns anscheinend unbedingt sein Atelier und seine Werke und so zeigen. Und er meinte, wir gehen jetzt hoch. Und dann verhandeln wir über den Roller.
Endlich hat er Besuch,
ja, in Schmargendorf. Und dann saßen wir an so einem ganz großen Tisch. Er hat uns erstmal Bilder gezeigt, vorgeführt. Was seht ihr hier? Fotos gezeigt. Tolles Atelier. Riesiger Raum über dieser Bäckerei. Hell, ganz viel Farben. Also wirklich schöner Ort.
Nice.
Und dann saßen wir an diesem ganz langen Tisch. Er auf einer Seite und wir drei auf der anderen. Wir saßen uns so gegenüber. Und dazwischen waren aber so 2 Meter, weil der Tisch war so lang. Und dann ging es ums Verhandeln. Und dann war er so, was wollt ihr denn dafür ausgeben für den pinken Roller? Ist ja schon ein seltener Roller. Und dann meinten wir alle, naja, maximal 1.700. Der, mhm, ist ja schon gefahren. Und dann hat er jeden von uns gefragt, und was sagst du? Und dann, ja, auch 1.700. Und dann meinte er so am Ende, naja, dann ist es jetzt 3 gegen 1. Dann kriegt ihr den für 1.700.
Okay, was für ein weirder Typ.
Das war die Verhandlung. Dann haben wir den Roller mitgenommen, haben bezahlt. Meine Schwester war glücklich. Und wir haben nichts mehr von ihm gehört. Uh-huh. Und ein Jahr später saß ich in Charlottenburg in der Kantstraße und er läuft vorbei. Und ich sofort so, das ist dieser weirde Typ, der uns den Roller verkauft hat. Und er hat auch gewunken. Dann lange wieder nichts. Dann,
Ach, da habt ihr ja gar nicht miteinander gesprochen.
Nee, also nur gewunken.
Nur gewunken, ja. Okay.
Aber wir haben uns so noch erkannt. Mhm. Aber nach so einer komischen Aktion ist auch schwer, jemanden zu vergessen.
Ja.
Und dann kam Corona. Und es gab diesen einen Abend, wo alles noch auf hatte. Und man wusste, am nächsten Tag haben die Restaurants zu. Und es, ja, war so der letzte Abend. Und der war ganz merkwürdig irgendwie, glaube ich, für alle, weil alle noch mal was gemacht haben.
Ja.
Und ich war eingeladen bei so einem Album-Release von einem Pianisten im Grill Royal. Und ich war so, ja, letzter Abend. Ich fahre jetzt mit dem Taxi dahin, mhm, und unterhalte mich noch mal mit Menschen und kann einen Cocktail bestellen, der mir gebracht wird. Und dann komme ich da rein, kriege einen Platz zugewiesen. Wer kommt vom Klo und sitzt neben mir? Der Rollerkünstler-Typ.
Nicht wahr? Wirklich?
Und ich so, wir haben mal bei dir einen Roller gekauft vor 2,5 Jahren. Und er so,
das war mittlerweile, ja, 2,5 Jahre her. Wow.
Okay. Ja. Und wir haben uns total gut verstanden. Wir haben uns ganz, ganz viel unterhalten. Er war total begeistert. Damals habe ich Japanisch gelernt. Das fand er ganz, ganz toll. Und dann war es aber so eine komische Dynamik durch diesen letzten Abend vor Lockdown und wir haben beschlossen, wir gehen zusammen nach Hause.
Okay.
Aber wir wollten, an diesem Tisch saßen sehr, sehr viele Leute, so ein bisschen so B-Prominenz in Berlin, es war halt so ein Happening und, mhm, wir wollten jetzt nicht so, hey, wir hauen rein und gehen zusammen nach Hause vor diesen 30 Leuten.
Ja.
Deshalb haben wir gesagt, okay, er sagt jetzt tschüss, wartet oben an den Treppen beim Grill und ich trinke meinen Cocktail noch aus und gehe dann 5 Minuten später und wir treffen uns oben. Das haben wir auch so gemacht. Und er hat mich mitgenommen in seine Wohnung, tolle Wohnung,
Dachgeschoss
in Mitte. Nee, wir waren zu Fuß.
Okay.
Und dann hat er gesagt, wollen wir baden gehen? Ich so, ja, klar gehen wir in die Badewanne. Und er meinte, Sekunde, setz dich mal auf die Terrasse und dann, ich sag dir dann Bescheid. Und dann hat er so tausende Kerzen aufgebaut um die Badewanne, oh, wow, rum und wir haben so Rotwein in der Badewanne getrunken. Es war irgendwie schön, das hat mir total gut gefallen.
Es ist sehr romantisch, auf jeden Fall.
Und wir haben dann auch angefangen, uns zu daten während Corona, weil es war so ein bisschen, das Momentum war so, du bist jetzt stuck mit der Person, weil jetzt ist Lockdown und du wirst nie wieder jemanden kennenlernen. Jetzt ist
das
der
jetzt schnell wir, zugreifen.
Ja, jetzt sind wir zusammen für die Zeit, mal gucken, ja, wann man wieder raus da, darf. Und ich habe ihn dann auch wirklich länger gedatet, ein paar Monate. Und ich will nie wieder einen Künstler daten danach, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl, er hat immer seine Werke priorisiert. Er wollte immer, dass ich seine Kunst kaufe.
Echt?
Und ich habe mich eher gefühlt wie eine Muse und nicht wie einen Partner.
Okay, krass.
Ich war unfassbar verliebt in ihn und er wusste das auch. Und ich habe mich ein bisschen ausgenutzt gefühlt von ihm in der Situation. Vielleicht hätte ich stärker sein müssen und es beenden müssen, aber ich war einfach so verknallt.
Und du hattest nicht das Gefühl, dass er so verknallt in dich war, ja, wie du in ihm.
Ja, ja.
Und aber okay, ich finde das immer noch bizarr mit dem, dass man denkt, dass die Partnerin irgendwie die Werke kauft. Ich finde das so komisch. Aber was meinst du denn genau mit, er hat die Werke priorisiert? Also so zeitmäßig, dass er gesagt hat, ich muss jetzt mehr Zeit mit meiner Kunst verbringen. Oder das, also weißt du, wie hat sich das gezeigt im Praktischen?
Zeitmäßig auf jeden Fall. Und auch, ich meine, wir haben dann, das war Covid, ich habe dann auch oft dort gearbeitet, weil es auch einfach so eine tolle Wohnung war, so eine Riesenwohnung. Aber dann war es auch immer so,
Also die Wohnung mit der kriegt man nicht mit 1.800 Euro.
Nein.
Aber okay.
Der verkauft ganz gut.
Alles klar.
Er hat teilweise gesagt, ich störe seinen kreativen Prozess und bin in seinem Workflow und ich soll mich hoch in die Galerie setzen mit meinem Laptop, damit er dann frei ist. Und
aber gleichzeitig warst du dann doch seine Muse.
Ja.
Wie sah das aus?
Halt nach seinen Regeln und nicht nach meinen Regeln.
Okay.
Ja, und am Ende habe ich es irgendwann geschafft, den Absprung zu schaffen von ihm.
Wie denn?
Kompletter Kontaktabbruch.
Ah, wirklich?
Alle in meinem Umfeld wussten, es tut mir nicht gut. Es war so, ich war mit ihm zusammen irgendwie, aber ich war trotzdem heartbroken die ganze Zeit.
Ja.
Es hat sich nicht gut angefühlt. Wenn man einen Partner hat, will man ja auch, wenn man sich nicht sieht, dass man an ihn denkt und irgendwie lächelt. Und aber das war, es war einfach, hat sich einfach schrecklich angefühlt. Ich habe einen kompletten Kontaktabbruch gemacht. Über Jahre. Ich habe ihn überall blockiert.
Krass, okay.
Und inzwischen haben wir wieder Kontakt. Wir hatten auch einen Rebound einmal, aber zu meinen Konditionen.
Okay.
Das ist ja jetzt inzwischen Jahre her und inzwischen bin ich nicht mehr verliebt in ihn. Und jetzt habe ich so ein bisschen in der Hand, was irgendwie nochmal ein schönes Gefühl war.
Mhm.
Aber er fragt mich bis heute auch, ob ich seine Kunst kaufe. Jedes Mal, manchmal telefonieren wir, er wohnt nicht mehr in Deutschland. Und er sagt jedes Mal so, ja, bei dir im Job läuft doch so gut, kauf doch mal ein Bild.
Okay, sorry, ich kann nicht. Ich verstehe, also ich finde das so, mir wäre es so peinlich, oder? Zu sagen, es ist so zu betteln, dass jemand deine Kunst, ich meine, sorry, macht man das
Du bietest
so?
Immer Leuten an, du kriegst einen Gratiszugang, kannst dir mal meinen Porn angucken.
Genau, das wollte ich sagen. Ich sage immer, ich habe jedem irgendwie so, ja, willst du mal reinschauen, hier, sag mir deine E-Mail, ich schenke dir ein Abo.
Ja.
So, ich meine, gut, das ist jetzt natürlich kein...
Ja, es ist jetzt kein...
Das ist jetzt kein, weiß ich nicht was, wert. Aber dennoch, ich meine, was... Okay, ich finde das wirklich so weird.
Ja.
Dass er das auch immer noch macht.
Ja.
Schwach. Ich finde es schwach.
Und gleichzeitig können wir jetzt halt sehr offen reden. Und ich sage ihm auch, dass der absolut beziehungsunfähig ist und mit seiner Arbeit verheiratet ist. Und er nimmt das inzwischen auch alles an.
Okay.
Mir hat es geholfen. Der Kontaktabbruch hat mir sehr doll geholfen. Aber auch das jetzt nochmal mit ihm normaler zu kommunizieren und wirklich zu sagen, wie ich mich auch damit gefühlt habe.
Hast du darüber, also ihr habt das so ein bisschen verarbeitet jetzt zusammen, du konntest ihm deine Wahrheit sprechen.
Ja.
Ja, cool.
Jetzt will ich ihm nicht mehr nur gefallen, sondern sag ihm auch mal die Meinung.
Ja, wichtig. Ich meine, es ist auch ein wichtiges Learning. Es tut mir leid, dass es dir sonst so schlecht ging. Es klingt wirklich
schon... Da war ich schon heartbroken.
Es tut mir leid, Pauli.
Passiert.
Aber irgendwie, also gut, dass du, ich meine, ganz oft hat man schlechte Beziehungen oder Erfahrungen und das bleibt dabei und man muss das mit sich selbst aushandeln. Das ist schon auch nicht schlecht. Also ich finde es eigentlich positiv, dass jetzt im Nachhinein du noch die Chance hattest, irgendwie da dich auszutauschen darüber mit ihm, dass er das auch angenommen hat, so wie ich das verstehe.
Ja, ich war mir aber auch die ganze Zeit nicht sicher, ob ich das wirklich nochmal aufmachen soll, das Thema. Weil man weiß nie, man denkt, man ist jetzt stärker, aber man ist nicht immer stark. Manchmal geht man nach Hause und denkt, oh shit, hätte ich das mal lieber nicht gemacht.
Ja, voll, ja.
Hast du denn schon mal Künstler gedatet oder Musiker?
Ja, ich glaube, ich habe alle, ich meine, ich lebe in Berlin 20 Jahre lang. Da kann
eigentlich
man,
sind alle hier Künstler.
Genau, ne? Man kann nicht dran, oder? Es geht nicht ohne.
Nee.
Aber so richtig, ich glaube, also so ernsthafte Beziehungen jetzt nicht unbedingt. Obwohl, Musiker doch, fällt mir jetzt ein, aber ja, da gab es andere, das stand, sage ich jetzt mal, nicht so im Mittelpunkt. Es gab andere Probleme. Aber weißt du was, mir fällt eine Geschichte ein, das ist eine sehr alte Geschichte. Das ist nicht nur eine lange, bevor ich Pornos gemacht habe und bevor ich Poli war und bevor ich die Person war, die ich heute bin. Da war ich noch 17, glaube ich. Das war, glaube ich, ja, vielleicht der erste Künstler, sagen wir so, den ich gedatet habe. Es war spannend. Es ist eine lustige Geschichte. Ich war 17. Ich war noch in Madrid. Ich bin ausgegangen eine Nacht, weil egal, ich bin ausgegangen, habe bei einer Freundin gepennt und bin dann so am Morgen danach so total verkatert in die Richtung U-Bahn gelaufen. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ach, ich laufe ein bisschen, weil ich glaube, bei mir schwindelig war. Und ich dachte, jetzt in die U-Bahn gehen, kotze ich gleich. Und dann bin ich so gelaufen und ich bin an einer Bar, einer Schulenbar in Tschöcker, im Schulenbezirk in Madrid vorbeigelaufen. Und da standen zwei Typen, meines Empfindens damals nach sehr heiße Typen, so vor der Bar und haben eine geraucht. Bin daran vorbeigelaufen und die haben so zu mir geguckt. Und ich gucke ja immer, okay, das mache ich total gerne, ich gucke immer die Leute in die Augen an auf der Straße. Und ich das Gefühl habe, es irgendwas funkt so ein bisschen. Ich gucke immer so nach hinten und gucke, ob die gucken.
Man merkt, du kommst irgendwie aus einer anderen Kultur. Ich versuche immer, Blickkontakt zu vermeiden, vor allem in Berlin auf der Straße.
Echt? Ich weiß nicht, ich mag das. Ich mag diese kurze Begegnungen. Ich muss sagen, in Berlin passiert mir viel seltener als die Leute. Also ich bin
in der City.
Ja?
Da sieht sie ihn ja auch zum ersten Mal auf der Straße, Mr. Big.
Ah,
und sie
stimmt.
Gucken sich in die Augen.
Stimmt.
Und ihr fällt dann alles runter.
Genau. Okay. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, auch, ja, stimmt. Sister. Naja, auf jeden Fall habe ich hinter mir geguckt und die beiden haben mich so richtig angestarrt. Das war jetzt nicht so ein Blick, so. Die haben richtig so zu mir geguckt und dann dachte ich kurz so, oh, habe ich irgendwas richtig Peinliches an oder was ist los? Und war so verwirrt und ich habe so immer wieder, also ich bin weitergelaufen, habe immer wieder so nach hinten geguckt und die haben mich so, ja, so weiter ganz offensichtlich angeguckt und ich war so, okay, what's going on? Und dann der eine war so, hey, komm mal her. Und ich so. Und sie waren, nee, ich war 17, die waren ganz klar älter, aber jetzt nicht ultra alt, aber so für mich so sehr cool. Und dann bin ich natürlich hingegangen, weil ich ja mich vor nichts fürchte.
Und was wollten sie?
Ja, die waren so, ja, willst du einen Kaffee? Und ich so, ja.
Ein Kaffee.
Es war mittags irgendwie oder so. Es war, kann ich sagen, Samstag mittags.
Ja.
Und dann haben die mir einen Kaffee gegeben und eine Zigarette und ich habe mit denen geraucht. Und der eine war schwul und der ist dann weg. Und dann bin ich mit dem anderen geblieben, der wirklich, also für mich damals so, ohne Scheiß, das Obercoolste, alles an ihm war obercool. So, er hatte eine coole Frisur, der hatte Mustache.
Und dann ist er noch Künstler?
Genau, und er war Fotograf. Okay. Wir haben Fotograf, aber nicht so Künstler, aber gut, das zählt schon als Künstler, oder?
Ja, ich finde auch Schauspieler sind Künstler irgendwie.
Ja, stimmt, ja, genau. Und für ihn war auch, also der war jetzt kein, weiß ich nicht was, also für ihn war Fotografie Kunst. Also er hat gejobbt irgendwie, aber hatte so ganz große Pläne, er hat sein ganzes Leben geplant, er wollte dann nach London, er hat sich beworben bei so eine ganz, ganz coole Schule, weiß ich nicht mehr, was das war. Und danach wollte er dann nach New York und er hatte seine Referenz. Also
alle Künstler wollen nach New York.
Alle Künstler wollen nach New York. Der war so klassisch, ich meine, genau, der war 24. 23 oder 24, glaube ich. Also schon älter als ich. Ne? Ich meine, 17, 24 finde ich, ehrlich gesagt, grenzwertig.
Ja. Gerade halt, wenn du noch so jung bist. Wenn du jetzt 30 und 37 ist wieder was anderes.
Ja, das finde ich was anderes. Ja. Klar, voll. Aber in dem Alter, also ich war minderjährig. Ne? Mhm. Genau, auf jeden Fall, der war so ganz cool, hat alles erzählt. Und weißt du, der war so, ja, ich bin ja zweisprachig, Englisch, Spanisch und so weiter. Dabei war ja das gar nicht ganz, aber egal. Ich war so, nee, ich bin zweisprachig Deutsch. Aber egal, ich würde es nicht mal von mir sagen, dass ich zweisprachig, ist auch egal. Auf jeden Fall war er so ein Angeber. Also der war wirklich, der war drüber. Der war eigentlich, jetzt denke ich nur mit ihm nach und denke mir so, was für ein Clown. So, weißt du, der hat
ja, aber wenn man jung ist,
ich war
man lässt sich davon beeindrucken.
Ich dachte, was ist das für eine coole Person, so, ne? Und dass er mit mir spricht. Also,
er hat dir einen Kaffee gekauft.
Er hat mir einen Kaffee, nee, der hat da gearbeitet, der hat mir einfach einen Kaffee geschenkt.
Ach so. Ja. Okay, ich nehme alles zurück.
Ja. Genau, auf jeden Fall fand ich das so ultra cool und kam mir selbst vor als die coolste Sau aller Zeiten, weil ich mit diesen Typen, auf der Straße einen Kaffee gesprochen haben, Kaffee getrunken habe. Und dann hat er mich einfach geküsst. Und ich war hin und weg. Ich war so, why is this God kissing me? So. Gott, ist das peinlich, aber es ist so lustig. Die arme kleine Pauli. Ich fand das richtig, richtig aufregend. Und dann sind wir noch reingegangen und wir sind noch auf Klo. Wir haben nicht Sex gehabt. Ich hatte da schon Sex gehabt, ne? Also ich war jetzt, keine Ahnung, war jetzt nicht so erfahren wie heute, aber ich war jetzt nicht Jungfrau oder so. Und wir haben da rumgeknutscht. Ich weiß noch, oh Gott, wie peinlich. Ich weiß noch, ich hatte ein Manu Chao T-Shirt an. Und heute ist mir das jetzt sehr peinlich. Ist egal. Auf jeden Fall haben wir da rumgeknutscht und ich war hin und weg. Und dann war so, ich musste aber nach Hause, ich musste zu meinen Eltern irgendwie essen. Mhm. Und dann war ich so, ja, ich muss irgendwie weg. Und er war so, ja, gib mir eine Nummer, bla bla. Ey, ich bin wie auf Wolken.
Aber deshalb daten die ja dann auch jünger, so eine Leute, ja, weil es halt einfacher ist, kleine Mädchen zu beeindrucken.
Und ich habe ihn so angehimmelt. So. Ja. Ich dachte, wie gesagt, es gibt niemand Cooleres auf dieser Welt als dieser Typ.
Aber er hat in dem Kaffeeladen gearbeitet.
Ja.
Also, schon cool, also ist schon cool.
Im Schulenbezirk.
Na gut, ja, vielleicht cool, vielleicht cool, ein bisschen.
Oh ja, auf jeden Fall habe ich dann, wir haben geschrieben und dann haben wir ein Date gehabt und es war, ich meine, es war cool. Ich will sagen, es war für mich eine gute Erfahrung, weil ich erzähle gleich was, was vielleicht nicht so cool ist, aber ich will, ne, das vorwegnehmen. Ich bin damit fein, so. Ich finde, das war jetzt nicht schlimm, so. Ich glaube, wäre es jemand anders gewesen, wäre es vielleicht nicht so fein gewesen, ehrlich gesagt. Aber für mich war es wirklich fein. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, ob er das gespürt hat, dass es okay ist, oder ob er Glück hatte, dass er mich, oder ich Glück hatte. Weißt du, was ich meine? Also, pass auf, es war nämlich so. genau, wir haben ein paar Mal gedatet. Der hat sich auch Zeit gegeben. Also, da, wir haben irgendwie, wir haben was trinken und so weiter. Und irgendwann mal bin ich mit ihm nach Hause. Und wie gesagt, ich hatte Sex gehabt und ich war erfahren, aber nicht so erfahren. Und das war das erste Mal, dass jemand mich gefragt hat, ob er mich füttern kann. Mhm. Und ich meine, hätte egal was sagen können, ich hätte ja gesagt, ne?
Ja.
Deswegen meine ich so, ne, wegen irgendwie Dingsunterschied, also Altersunterschied und so weiter, glaube ich, ja, grenzwertig, aber ich fand das ultra aufregend.
Also beim ersten Mal Sex mit ihm wollte er dich direkt fesseln.
Ja, genau. Und er hatte, das war cool, er hatte, war ein cooler Typ, der hatte dieses Band, was so aus Plastik ist, was, dieses Bondage Tape. Kennst du das? Mhm. Ja, was ja ganz praktisch ist, weil man kann dann ganz schnell jemanden fesseln und er jetzt groß irgendwie...
Man muss keine Schlüssel suchen.
Genau, keine Schlüssel, man muss jetzt nicht groß Kunst mit Ropes irgendwie machen können, ja. Bondage und so.
Shibari-Kurs 2 Wochen erstmal.
Genau. Und er hat mich also festgenommen und hat mich schon hart durchfickt, würde ich sagen. Ich fand's richtig, richtig geil. Ich weiß noch sogar, was für Musik lief. Und zwar lustig, und so, genau, er hatte ein Mini-Mini-Zimmer in der WG. Das war, ich schwöre dir, das war 6 Quadratmeter groß. Er hat nur irgendwie ein Bett und Mini.
Reicht ja.
Ja, genau. Aber er hat natürlich, weil er hat ganz wenig da bezahlt oder kaum was bezahlt und hat halt das ganze Geld gespeichert, weil er nach London wollte und nach New York, und da braucht man natürlich Geld. Genau, und er hatte mich in diesem, ich glaube, dieser Raum hatte nicht mal Fenster. Es war eigentlich ein Schrank, denke ich. Und hatte so eine Matratze, so eine 90-Matratze wahrscheinlich.
Ja, aber wenn man so begeistert von jemandem ist, ist es einfach auch
egal. Ich fand
das
alles cool. So, es war alles ultra cool. Genau, aber er hat mich, gefickt und dann, war ich wie im Wolken. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich kann es nicht zusammen, es ist wirklich sehr lange Zeit her. Aber ich glaube, dann gab es noch einen anderen Arm, wo er mich dann auch so gefesselt hat. Und so mein Mund gefickt hat, also so richtig so Mouthfucking. Mhm. Und ich fast gekotzt hätte. Mhm. Was ich jetzt finde, so okay, für den Alter ist schon, also härter. Ich fand's ultra geil. Also wie gesagt, mir hat das alles wirklich sehr viel großen Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, ich habe auf jeden Fall kein Zeichen von mir gegeben, dass mir das nicht Spaß gemacht hat.
Ja.
Hätte ich vielleicht ein Zeichen davon gegeben, hätte er vielleicht auch das nicht gemacht. Also
hat er dir die Pausen gelassen, um theoretisch...
Das weiß ich nicht mehr.
Aber du hast dich ja wohl damit gefühlt. Ich habe mich wohl gefühlt.
Genau. Ich fand es crazy, so, ne? Also für mich war es schon, ich dachte so, wow, what am I doing here? So, ne, am I crazy? How cool am I? Aber es war schon hart. Und ich weiß noch zum Beispiel, dass ich halt das zum Beispiel meine Freundinnen nicht erzählt habe, weil ich dachte, wenn ich das erzähle, dann machen sie sich Sorgen. Die fanden das eh, die mochten die alle nicht. Sie fanden ihn weird oder zu alt oder creepy oder irgendwie, ja, ich meine, der war unerträglich, glaube ich. Der war so angeberisch, wie es uns nur geht. Der hat nur von sich selbst geredet. Also,
hast du den mal gegoogelt inzwischen, ob er es nach London und New York geschafft hat?
Ey, weißt du was, ich habe gestern ihn gesucht.
Und?
Pass auf.
Das ist jetzt arbeitet gemein. Er noch im Kaffeeladen?
Der ist Life Coach.
Oh. Okay. Ist das Kunst oder kann das weg?
Das lasse ich jetzt einfach so und unsere ZuhörerInnen müssen das für sich selbst beantworten.
Kein Coaching,
kein Kommentar.
Bashing.
Genau. Auf jeden Fall, genau, war das so und das war alles sehr aufregend. Aber dann, und das ist wirklich, das finde ich wirklich scheiße, was er gemacht hat und hätte man vielleicht nicht gedacht von mir, aber gut, ich war wirklich jünger. Wir waren einmal aus mit meiner Freundesgruppe und seine Freunde oder mit irgendwelchen Leuten, ist auch egal, wir waren ewig aus und die Clubs machen in Madrid ja irgendwie um 6 oder 7 morgens zu und dann geht man manchmal so in Bars, die jetzt schon offen haben und trinken irgendwie Schokolade mit Churros oder sowas. Und wir waren da, haben irgendwie rumgealbert und auf einmal, ich stehe draußen und rauche und ich drehe mich um und sehe durch den Schaufenster von dieser Bar diesen Typen, der mit meiner lesbische Freundin rumknutscht.
Nein.
Nein! Und das Ding ist, diese Freundin von mir, ich meine, die fand ihn richtig, richtig bescheuert. Ja, die hat nur gelesen, gesagt, der Typ, sie kann ihn gar nicht. Und dann, und die ist lesbisch. Wirklich lesbisch.
Ich finde das von der Freundin auch schlimmer als von dem Typen.
Ich war, ey, weißt du was, das war richtig scheiße. Ich war total heartbroken, weil ich wollte mich einfach, es ging gar nicht so darum, dass sie jetzt knutschen. Also, ich habe mich total humiliated gefühlt.
Ja.
Weil ich dachte so, weißt du, ich fand ihn einfach so cool. Weißt du, natürlich kann man jetzt irgendwie drüber lachen. Ich kann drüber lachen, ich war 17, whatever. Aber in dem Moment war für mich einfach so unfassbar cool, dass ich mit so einem Typen zusammen bin. Oder klar, ne? Wiederum haben wir uns
und vielleicht fand sie ihn auch total cool und hat das immer nur anders gesagt, weil sie es dir nicht gönnen wollte, wenn sie dann doch mit ihm rumgemacht hat.
Ganz ehrlich, nee, wirklich nicht. Diese Freundin von mir, ich meine, ich liebe sie, wir sind bis heute noch befreundet. Ich habe sie ja längst verziehen, weißt du, es ist wirklich okay. Aber nee, sie fand ihn wirklich bescheuert. Ich glaube, er, wie er halt so war, der, keine Ahnung, was in ihm war, der hat sie einfach geküsst und sie, ich weiß gar nicht, ich habe sie damals konfrontiert, habe gesagt, so, warum hast du das eigentlich gemacht? Und die war so, pff, I don't know.
Vielleicht Hatefuck, auch ein gutes Thema für eine Folge.
Ja, stimmt, guter Punkt. Ja, ja. Ja, es war irgendwie absurd und sehr unnötig und aber in dem Moment ist irgendwie, es war vielleicht auch gut, in dem Moment ist mein Bild von ihm so gebrochen, weil ich dachte so, ey, es ist einfach wirklich, es ist wirklich nicht nett zu mir, so, es ist echt kacke. Und dann war ich so, okay, das ist, ja.
Ja, das macht man nicht, vor allem wenn du so jung bist.
Nee, eben. Dann passt man ein bisschen besser auf. So.
Mach Schluss, bevor du mit anderen
rumhast. Ja, vor mir irgendwie. Ja, es war einfach.
Vor dir ist schon sehr doll.
Ja, also wirklich so in my face. Und ich bin dann reingegangen und war so.
Hast du danach dann mit ihm Schluss gemacht?
Ich glaube, das Ding ist, ich glaube, wir waren gar nicht offiziell zusammen. Ich glaube, ich habe gedacht, wir haben nicht darüber gesprochen. Ich war nicht seine Freundin, offensichtlich. Und ich glaube, ich bin ultra stolz. Ich bin ein ultra stolzer Mensch. Ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen. Ich war so, na, habt ihr Spaß oder whatever. Oh, gut, vielleicht merkt man das.
Das merkt man total.
Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe einfach ihm nicht mehr geschrieben und er hat.
Das finde ich aber stark von dir.
Ja, aber da ist mein Stolz wirklich viel größer als alles andere. So.
Das ist gut.
Ja, yeah, I don't know.
Doch, das ist gut.
Ja, vielleicht.
This is fool me once, shame on you, shame fool on you. Me twice, shame on me. Ja. Das stimmt auch.
Ja, und das passiert mir zum Beispiel nicht. Ich bin einfach viel zu stolz für. Ich finde, Stolz ist nicht immer ein guter Begleiter. Oder?
In solchen Fällen auf jeden
Fall. Ja, vielleicht schon. Ja, ja, da war ich so, fuck you. So, no, never no more.
Was sagen wir denn als Resümee? Ich will keine Künstler mehr daten.
also Red Flag für dich. Ganz klar.
Ja.
Ja?
Ja.
Ganz klar. Wirklich ausgeschlossen. So 100 pro. Never, never will I ever.
Können wir auch von den nächsten 5 bis 10 Jahren reden?
Okay, Dio, fair.
Erstmal keine Künstler mehr.
Erstmal keine Künstler.
Ich habe keine Lust, nochmal Muse zu sein für jemanden. Mhm. Ich finde das anstrengend. Das, man fühlt sich wirklich nicht wie ein gleichberechtigter Partner. Man fühlt sich eher als jemand, der dort ist und gar kein richtiger Mensch ist mit eigenen Gefühlen, sondern eher eine Kunstperson. Du wirst zur Kunstperson als Freundin von dem Künstler.
Ja, das macht Sinn und das hätte ich auch nicht gerne. Aber ich glaube, ich will jetzt irgendwie, wir haben jetzt richtig krass gegen KünstlerInnen gebasht. Ich glaube, nicht alle sind so. Ich glaube,
natürlich sind auch, nicht alle so.
Genau, es gibt gute Menschen, es gibt gute, einfühlsame, respektvolle, ne, coole Menschen, die eben Kunst machen. Und ich schließe das überhaupt nicht aus, weil ich glaube, das sind auch
am trotzdem... Am Ende sind wir wahrscheinlich auch selber ein bisschen Künstler.
Eben, ich würde schon sagen, dass ich auch Kunst mache. Ich würde sagen, ne, ich würde nicht sagen, dass alle die Pornos, die ich mache, Kunst sind. So nicht, aber ich glaube schon, dass ich manche von den Pornos, die ich mache, künstlerischen Anspruch haben. Und ich mache ja auch andere Sachen. Und ich finde ja, ich meine, es gibt auch einen Grund, warum Künstler auch gesellschaftlich und für andere Menschen so spannende Menschen sind, weil es sind auch spannende Menschen.
Meine Mutter ist ja auch Künstlerin.
Ja, siehste.
Sie hat eine Beziehung und kann das auch ganz gut.
Ja, siehste. Deswegen, ich würde sagen, Green Flag, aber natürlich darf man nicht sozusagen, nur weil der Mensch eben diesen Künstlerstatus, Künstlerinstatus hat, dann bestimmte Sachen irgendwie durchgehen lassen, sondern es muss sich an die, ne, Grund, an die gleichen
vielleicht Grundregeln muss ich auch halten. Mein Künstlertrauma einfach mal bewältigen. Und bin dann auch wieder offener, was das Thema angeht.
Vielleicht brauchen wir, genau, bessere Erfahrungen, um die schlechte Erfahrungen wieder zu relativieren.
Ja.
Okay.
Es hat ja auch viel Positives. Künstler sind, so wie ich es erlebe, romantischer. Mhm. Sowas wie mit Kerzen in der Badewanne. Es ist einfach schön. Mhm. Und ich glaube, dafür haben sie mehr Sinn teilweise.
Ja. Und weißt du, was mir noch einfällt? Der Typ hat mir 3 Fotografien geschenkt.
Ja? Ja, du musstest nichts kaufen.
Ich musste nichts kaufen.
Und nicht mal Kaffee bei ihm im Laden kaufen.
Nicht mal das, ja. Also, siehst du, sind alle ein bisschen anders.
Ja. Das war Pauli Hoch 2. Danke, dass du mit uns durch die Untiefen von Dating, Sex und Emotionen geschwommen bist. Wenn du uns was zu erzählen hast, Liebesgeständnisse, Date-Dramen oder deine absurdesten Sex-Stories, schreib uns einfach auf Instagram, @paulihoch2. Wir freuen uns über alles, außer Dickpics ohne Kontext. Die bitte direkt an Paulita.
Und wenn dir Pauli auch 2 gefällt, abonniere uns, gib uns 5 Sterne und erzähl es deiner Situationship oder deiner Therapeutin. Bis zum nächsten Mal. Bleib geil, ehrlich und ein bisschen verwirrt.
Hey, heute lästern wir über Joy Club. Der Spiegel hat Joy Club mal als eine Parallelwelt beschrieben, in die sich Menschen begeben, wenn ihnen die reale Welt zu spießig ist. Du findest dort Dates und Kinky-Partys in deiner Nähe, kannst dich im Livestream austoben und in der Mediathek Filme, übrigens auch Filme mit mir, schauen. Oder du schaust erstmal explizite 6 Edo-Kurse von Selbstliebe über Kunilingus bis Analsex. Joy Club bietet verdammt viele Möglichkeiten, dich zu entdecken und auszuleben. Alle Spielarten sind willkommen, Hauptsache einvernehmlich. Das Schönste? Mit dem Code PAULI2 erhältst du 7 Tage Premium umsonst. Einfach kostenlos auf joyclub.de anmelden, dann über den Link in den Shownotes den Code PAULI2 einlösen. Fertig. Gern geschehen.
Produktion Studio 36. Danke an Nike Wessel fürs Mitdenken, Mitfühlen und Mitlachen.
Aufgenommen im Provokateur Hotel Berlin. Der einzige Ort, an dem wir wirklich zur Ruhe kommen.